Ein kräftiges Klingeln weckte die Familie Müller aus ihren Träumen. Der Postbote stand an der Tür. Verschlafen öffnete Frau Müller und nahm das Päckchen entgegen. Eine hübsche Faltschachtel. »Nein, danke«, rief sie, »das brauchen wir nicht.« »Das ist mir egal«, meinte der Postbote, »ich muss es abliefern. Eilzustellung. Wahrscheinlich von jemand, der seine Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig abgeschickt hat. Frohes Fest noch.« Frau Müller legte das Päckchen auf den Küchentisch, um den sie sich bereits die Familie versammelt hatte. »Ich möchte dieses Päckchen nicht aufmachen«, sagte sie mit Nachdruck. »Ich auch nicht«, antworteten die anderen. »Von wem ist es denn überhaupt?«, fragte Herr Müller. Frau Müller drehte es um und las den Absender. »Von deiner Mutter«, sagte sie, »also musst du es öffnen.« Mit einem leichten Zittern öffnete Herr Müller das Päckchen und entnahm ihm Gebäck und eine Karte mit Weihnachtswünschen. Er las sie und drehte sie um. Auf der Rückseite stand in zierlicher Schrift geschrieben, »Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.« Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Wir haben die Vorweihnachtszeit. Und die Weihnachtsmärkte werden besucht, der Glühwein oder der Punsch wird getrunken und der Weihnachtsstress ist im vollen Gange. Geschenke müssen gekauft werden, Vorbereitungen müssen gefasst werden, es muss organisiert werden, die Tage von Weihnachten müssen geplant werden, mit welcher Familie, wohin, fahren wir, laden wir ein, Geschenke, Pläne, Weihnachtsstress. Die stille Zeit wird zum Stress. Celia, bist du heute im Haus? Ist heute nicht hier, ne? Sie hat aber, da ist sie. Sie hat was gepostet und das fand ich ganz klasse. Das möchte ich hier vorlesen. Das war, glaube ich, nur weitergeleitet so, ne? Und zwar ein Zitat auf Facebook gesehen. Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch endlich wieder ruhiger. Wem geht es ein wenig so? Einmal Hand hoch, dass die Weihnachtszeit so ein bisschen die Vorweihnachtszeit als Stress oder sogar auch die Weihnachtszeit selbst als Stress empfunden wird. Ja, so ein paar Hände gehen doch hoch. Was schenke ich? Welche Wünsche erfülle ich meinen Liebsten? Und das Anspiel hat es gut veranschaulicht. Und Substantive wie Anerkennung, Zeit, Ruhe und Geld wurden hier thematisiert, in der Hoffnung, dass mir die Dinge, und das sind Dinge, die uns alle angehen, die wir uns alle wünschen, manchmal mehr, manchmal weniger, dass eben diese Dinge uns ein erfülltes Leben schenken. Dass wenn wir sie haben, die Anerkennung, die Zeit, die Ruhe und das Geld, dass wir dann sagen können, ich habe ein erfülltes Leben. Oder welche Wünsche sind es in deinem Leben? Vielleicht neben denen, die ich gerade aufgezählt habe, die sich erfüllen müssten, damit du ein erfülltes Leben hast. Was bedarf es in deinem Leben für ein erfülltes Leben? Und wenn wir dann uns die Menschen angucken, so aus Film und Fernsehen, ne, die irgendwo in den Nachrichten über zu sehen sind, die Reichen und Schönen, wie wir sie auch manchmal gerne nennen, also die Menschen, die sich irgendwie alles scheinen erfüllen zu können, alle Wünsche, haben die denn ein erfülltes Leben? Oft hört man Aussagen von eben diesen Personen, die sagen, nein, mein Leben ist nicht erfüllt. Da ist immer noch eine tiefe Sehnsucht nach etwas, was ich mit den Wünschen, die ich habe, nicht erfüllen kann. Es gibt dieses Beispiel aus der Bibel, da kommt einer, die Bibel nennt ihn den reichen Jüngling. Und er ist einer, wie der Name schon sagt, reich ist. Und auch alles befolgt, was die Bibel, er war religiös, was die Bibel von ihm verlangte. Und er erfüllte alles und er erfüllte sich alles in seinem Leben. Und trotzdem hatte er eine tiefe Sehnsucht in sich, weil er spürt, dass irgendwas in seinem Leben noch unerfüllt ist. Denn es geht um die Frage des ewigen Lebens, der hinterher eifert. Und ihr könnt diese Frage austauschen für Fragen eures Lebens. Die tiefen Fragen, die in uns stecken, die ihr merkt, wo ihr merkt, sie werden nicht erfüllt. Und er kommt zu Jesus und sagt, Meister, kannst du mir diese Frage beantworten? Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche, ist ein Satz, den Bonhoeffer geprägt hat. Und ich glaube, dass dieser Spruch, den er gesprochen hat, den er ausgesprochen hat, eine tiefe Weisheit in sich trägt. Nämlich, dass es diese zwei Dinge sind, das erfüllte Leben und die erfüllten Wünsche, dass die beiden Dinge sich nicht bedingen. Dass es nicht so ist, dass du deine Wünsche erfüllt haben musst, damit du ein erfülltes Leben hast. Bonhoeffer geht, glaube ich, so weit in seinen Gedanken, dass er sagt, dass sie sich nicht bedingen, ganz im Gegenteil, sie stehen in einem Gegensatz zueinander. Die Wünsche und das erfüllte Leben stehen im Gegensatz zueinander. Ich glaube, dass ein Grund, der dahinter steckt, folgender ist. Bei den erfüllten Wünschen, bei den Dingen, die ich mir wünsche in meinem Leben, stelle immer ich mich in den Mittelpunkt. Es geht um mich und um meine Wünsche. Und wenn meine Wünsche, die mich betreffen, erfüllt werden, dann erhoffe ich mir dadurch ein erfülltes Leben. Und scheinbar möchte Bonhoeffer mit diesen Gedanken sagen, dass es eben nicht so ist. Dass es nicht sein kann, dass du dich in den Mittelpunkt stellst, dass du auf dich schaust und es um dich geht und dass du dann ein erfülltes Leben haben wirst, sondern anscheinend bekommen wir ein erfülltes Leben durch etwas anderes, das im Mittelpunkt steht. Bonhoeffer prägte diesen Satz im Jahre 1944, als er schon im Gefängnis saß. Gefangen genommen vom Regime, weil er im Widerstand kämpfte. Dietrich Bonhoeffer, der Pastor und Theologe war, und hier ein kleiner Abriss, nahm 1933, also als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, nahm er eine Pfarrerstelle in London an, in England, und beobachtete aus seiner sicheren Entfernung heraus, welchen Wandel sich in Deutschland anbahnte. Doch er wusste und merkte schnell, um etwas zu bewegen und im besten Fall etwas zu verhindern in meinem Heimatland, muss ich selbst in Deutschland sein. Denn von außerhalb kann ich nur beobachten, aber wenig verändern. Und somit kehrte er 1935 nach Deutschland zurück. Er kehrte zurück in einen Kontext, den wir als gefährlich bezeichnen können. Es war ein Ort der Welt, vielleicht der schrecklichste Welt auf Erden zu dieser Zeit. Ein Kontext, in dem man kämpfen musste ums Überleben. Ein Kontext, in dem es alles andere war als erfüllte Wünsche. Die erfüllten Wünsche für sein Leben hätte er sich in England, dort wo Frieden herrschte, dort erfüllen können zu der Zeit. Doch er kehrte zurück in diesen gefährlichen Kontext hinein, um der Ungerechtigkeit entgegenzutreten, um seine Stimme zu erheben und letztlich den Widerstand in Deutschland mit anzuführen. Dieser Dietrich Bonhoeffer war so von Christus erfüllt und geleitet vom Heiligen Geist, dass er eben nicht sich in den Mittelpunkt stellte, dass er sagt, es geht hier um mein Leben, weil hätte er das getan, wäre er in England geblieben, sondern er verstand, dass sein Leben in Abhängigkeit steht zu etwas Größerem, zu einer größeren Idee, eine Idee, die Gott ausruft, eine Idee, die sagt, es geht um die Botschaft des Evangeliums, es geht um die Botschaft der Gerechtigkeit auf Erden. Und er stellte sein Leben eben unter diese große Idee und stellte damit sein Leben der Gefahr aus. Er erkannte, dass die große Idee, die größer ist als jeder einzelne von uns, eben nicht da ist für sein Leben, so wie wir oft das meinen, sondern dass sein Leben da ist eben für die große Idee. Sie ist es, die ein erfülltes Leben bringt und gibt, trotz unerfüllter Wünsche. Und Bonhoeffers gab es zu allen Zeiten der Weltgeschichte. Hier noch ein biblisches Beispiel. Johannes der Täufer lebte zur Zeit Jesu und war der Vorbereiter des Weges für Jesus Christus hin. Und er wurde gefangen genommen. Und so saß er nun im Gefängnis und aus dem Gefängnis heraus. Und er widmete und gab sein Leben und sein Engagement für Jesus als Wegbereiter für Jesus. Und aufgrund dessen saß er im Gefängnis. Und er wusste, wenn er sich dieser großen Sache nicht hingeben würde, würde er auch nicht im Gefängnis sitzen. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und hört von Jesus, dass er schon unterwegs ist und dass er wirkt und dass er Wunder tut. Und so langsam kommt auch bei ihm so ein kleines Straucheln und Zweifeln auf. Und er denkt sich vielleicht auch, wenn dieser Jesus, dem ich mein Leben widme, Wunder tun kann, dann kann er mich auch aus dem Gefängnis holen. Und er kommt so leicht ins Zweifeln. Und dann schickt er seine Boten zu Jesus hin mit der Frage, bist du es? Bist du es, der, auf den wir warten? Bist du es, derjenige, von dem ich hoffe, dass du es bist, dem ich mein Leben gewidmet habe? Und die Antwort, die Jesus zurückschickt ins Gefängnis, er kommt noch nicht mal selbst vorbei. Er sagt, in Lukas 7 steht das geschrieben, glücklich ist der, der sich nicht an mir ärgert. Gesegnet, glücklich sind die, die nicht an mir zweifeln, sondern an mich glauben. Glücklich sind die, die an mir festhalten. Glücklich sind die, die mir nachfolgen, die zu mir schauen, die mich in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Und ich glaube, dass das Antwort genug war für Johannes an dieser Stelle. Glücklich und gesegnet diejenigen, die ihr Leben der Sache Jesu widmen und darin diese Gewissheit und Erfüllung finden, dass wir Nachfolger sind, ihm dienen und dadurch eine Erfüllung bekommen in unserem Leben. Egal wie aussichtslos vielleicht die Lebenssituation ist, in der du dich momentan befindest. Bonhoeffer schreibt diesen Text aus dem Gefängnis heraus. Mit wenig Aussicht auf Freilassung. Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Das erinnerte mich an eine Geschichte, an eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich Student war in Friedensau, lange, lange Zeit zurück. Da bekommen wir das Angebot, dass wir in ein fernes Land reisen, das war Mexiko, um dort das Evangelium zu verkünden, eine Evangelisation zu halten. Christian, hast du Lust? Natürlich. Und so flog ich mit einer Gruppe von Leuten, Studenten und ein, zwei Professoren nach Mexiko ins Inland. Also nicht dort, wo die Reichen und Schönen leben, irgendwo an der Küste, sondern ins arme Inland. Und da war ich dann dort für 2, 3 Wochen. Und ihr Lieben, was ich dort erlebt habe, ist, das, was ich dort erlebt habe, hat mein Leben verändert. Hat meine Sichtweise auf Dinge grundlegend verändert. Es hat mich so sehr mitgenommen, dass ich danach, als ich im Flugzeug saß, auf dem Weg zurück nach Deutschland und in Berlin ankam und den ganzen Wohlstand wieder gesehen habe, er mich erschüttert hat und mich in so eine leichte Depression verfallen hat oder geworfen hat. Was ich dort erlebt habe, ist die Ärmsten der ärmsten Menschen. Menschen, die unter einem Wellblechdach lebten, direkt am Straßensand. Menschen, die in Häusern wohnten, die halb fertig waren, ohne Putz an den Wänden. Aber ich erlebte tiefgläubige Menschen, die in ihrem tiefen Glauben so eine Dankbarkeit an den Tag legten und so eine Freude an den Tag legten, dass ich mehr von ihnen gelernt habe, als die etwas von mir. Und sie strahlen mich an und sagen, wir haben ein erfülltes Leben, eben trotz unerfüllter Wünsche. Warum? Weil sie Christus begegnet sind und sie ihn in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Mich hat es zutiefst bewegt. Bonhoeffer selbst hatte dieses tief erfüllte Leben, weil er einen tiefen Glauben hatte und in einer tiefen Beziehung zu seinem Heiland, in einer tiefen Beziehung mit seinem Heiland war. Auch wenn seine äußeren Umstände eben genau das Gegenteil darstellten. Und ihr Lieben, ein jeder von uns kann so ein erfülltes Leben finden. Das ist ein Versprechen, das uns Jesus selbst gibt. Es bedingt jedoch, und das ist die einzige eben Bedingung, es bedingt eine Umkehr meiner Perspektive. Wie ich auf Dinge schaue und was ich in den Mittelpunkt meines Lebens stelle. Stelle ich mich in den Mittelpunkt und geht es um mich? Oder geht es eben um die große Sache Jesu, der wir alle dienen dürfen und dienen sollen? Wo er uns ruft und sagt, dient dieser großen Idee. Und darin schenke ich euch eine tiefe Erfüllung, die nur ich euch geben kann. Ein erfülltes Leben eben durch ihn und in ihm. Zum Abschluss der Predigt möchte ich noch zwei Sachen vorlesen. Dietrich Bonhoeffer wurde in der Morgendämmerung des 9. April 1945, also kurz vor Kriegsende, zum Tode durch Hängen geführt. Die zur Hinrichtung Bestimmten mussten sich völlig entkleiden und nackt zum Galgen gehen. Der SS-Lagerarzt Hermann Fischer Hülstrung berichtete darüber 1955 schriftlich. Zitat: Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsweise Art des Gebets dieses außerordentlichen, sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst versichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann, mutig und gefasst, die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen. In der Bergpredigt sprach Jesu unter anderem folgende Worte. Und mit diesen Worten lehrte er die Zuhörer damals und heute. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungernd und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die seinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Amen.